ARD.
Das sind Anhänger des iranischen geistlichen Führers Khamenei und die feiern ihn, nachdem er US-Präsident Trump die Stirn geboten hat und gesagt hat, der sei schuld an den Massenprotesten im Iran. Wie sich die Lage dort entwickelt, das ist heute unser Hauptthema im Podcast.
Außerdem schauen wir in den Gazastreifen. Dort gibt es gerade wieder Friedensbemühungen. US-Präsident Trump hat ein paar neue Arbeitskreise ins Leben gerufen mit durchaus überraschenden Mitgliedern.
Das Gegenteil von Friedensbemühungen gibt es in Grönland. Da droht Trump ja unverhohlen mit einer Militäraktion, weil er behauptet, dass sonst Russland oder China die Insel annektieren würden. Wir schauen darauf, was an dieser Behauptung dran ist.
Und wir werfen einen Blick in die Ukraine. Da ist mitten im Winter gerade vor allem die Energieinfrastruktur im Fokus. Hallo, ich bin Mareike Makosch.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 17. Januar um 15 Uhr. Ja, seit Tagen gucken wir hier im Podcast verstärkt auf die Lage im Iran. US-Präsident Trump hatte den Demonstrierenden im Iran ja Unterstützung zugesagt und dem Regime in Teheran mehrmals mit einem Eingreifen der USA gedroht. Seit gestern wissen wir nun, dass die USA offenbar ihre Militärpräsenz in der Region verstärken und unter anderem den Flugzeugträger Abraham Lincoln dorthin schicken. Mareike, macht das Eindruck auf die iranische Führung?
Na, das ist schwer zu sagen. Irans oberster Führer Khamenei hat Trump heute als Verbrecher bezeichnet und ihn beschuldigt, die Proteste im Land angeheizt zu haben. Er spricht auch davon, dass die USA wegen der entstandenen Schäden und der Verleumdung des iranischen Volkes zur Verantwortung gezogen werden müssten. Klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so, als ob man da besonders beeindruckt wäre.
Ja, aber es klingt so, als ob man sich bemüht, die sogenannte Deutungshoheit über die Ereignisse zu gewinnen.
Das kann auf jeden Fall sein. Seit mehr als einer Woche ist der Iran ja fast komplett offline. Das heißt, die Menschen dort haben keine Möglichkeit, sich unabhängig zu informieren. Aber immerhin dürfen die Leute seit heute wohl wieder SMS schicken, berichtet unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann.
SMS können im Iran wieder verschickt und empfangen werden. Das berichten Menschen vor Ort. Nachrichten von außerhalb des Landes kommen aber nicht an. Auch das Internet sei weiterhin blockiert, heißt es. Die Organisation NetBlocks, die Netzsperren weltweit beobachtet, meldet einen minimalen Anstieg der Internetnutzung im Iran auf rund 2%. Damit bleibt der Zugang seit mehr als einer Woche weitgehend gesperrt. NetBlocks bezeichnet es als die bisher längste Blockade des Landes. Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars plant das Regime, die Einschränkungen nach und nach aufzuheben. Hintergrund der Blockade waren die Massenproteste gegen das iranische Regime. Diese wurden blutig niedergeschlagen. Die Menschenrechtsorganisation Khana bestätigt mittlerweile mehr als 3000 Todesfälle. Außerdem seien mehr als 22.000 Menschen in Haft. Unterdessen hat der Iran seine Anschuldigungen wiederholt. Die USA und Israel hätten die Proteste angefacht. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, drohte, man wolle das Land zwar nicht in einen Krieg ziehen, allerdings werde man einheimische und internationale Kriminelle nicht davonkommen lassen.
Und übersetzt heißt das natürlich auch, dass man einen Krieg von Seiten der iranischen Führung zumindest mal nicht ausschließt. Und wegen der angespannten Lage hat die Europäische Agentur für Flugsicherheit Fluggesellschaften aufgefordert, den iranischen Luftraum zu meiden. Das wird damit begründet, dass es eben immer noch sein kann, dass die USA da eine Militäraktion starten. Deswegen sei die iranische Luftabwehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, heißt das.
Auch in einer anderen Region im Nahen Osten sind die Zustände nach wie vor ganz, ganz schwierig für die Menschen, nämlich im Gazastreifen. Da gibt's jetzt neue Bemühungen, um den Halbfrieden, nenne ich es mal, zu sichern.
Genau, Trump hat einen Friedensrat für den Gazastreifen angekündigt. Nächste Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos soll der zusammenkommen. Noch ist aber unklar, wer da alles dabei ist. Was allerdings schon steht, ist die Zusammensetzung des Vorstands quasi dieses Friedensrates. Das sind 7 Leute und die sollen Trumps Friedens- und Wiederaufbaupläne für den Gazastreifen steuern. Dazu gehören die üblichen Verdächtigen, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, sein Schwiegersohn Jared Kushner, US-Außenminister Marco Rubio, aber auch jemand, den vielleicht nicht alle direkt auf dem Zettel hatten, nämlich Tony Blair.
Der frühere britische Premierminister.
Genau der. Wie Trump ausgerechnet auf ihn kommt und welche Reaktionen das in Großbritannien ausgelöst hat, hat unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger zusammengefasst.
Die Nachricht von Tony Blairs Nominierung platzte in die BBC-Sendung Newsnight. Der ehemalige britische Premierminister jetzt doch erste Wahl für den Gaza-Friedensrat von US-Präsident Trump. Nachdem sein Name erst heiß gehandelt worden, dann aber wieder aus den Schlagzeilen verschwunden war.
The Gaza Board of Peace. This committee includes former Labour Prime Minister Sir Tony Blair. Does this surprise you?
Eine Überraschung, wollte Moderator Matt Chorley von seinen Gästen wissen. Und vielleicht ein Affront gegen den aktuellen britischen Premierminister Keir Starmer, denn über den hatten britische Zeitungen zuletzt berichtet, er werde von Trump bevorzugt. Das war auch der letzte Stand, den die Journalistin L.B. Ree vom New Statesman hatte.
We had reports that Keir Starmer had
Starmer soll ja angesprochen worden sein und hätte es wohl gemacht, auch wenn 10 Downing Street uns sagte, eine offizielle Einladung habe noch nicht vorgelegen. Stattdessen nun doch Tony Blair, von dem es hieß, er sei eigentlich nicht mehr im Spiel. Beifall für Blairs Nominierung von konservativer Seite. Der ehemalige Minister und heutige Lord im Oberhaus, Ed Vasey, nannte Blair eine vernünftige Wahl. Blair ist international gut vernetzt und seit 20 Jahren im Nahen Osten engagiert. Interessant, dass Starmers Name im Spiel war. Er hätte es machen sollen, wenn er gefragt worden wäre. Er ist ja immer auf ein gutes Verhältnis aus mit Präsident Trump. Aber Blair ist eine kluge Wahl. Dass sich Tony Blair seit Jahren immer wieder bei US-Präsidenten ganz gleich welch politischer Couleur wegen einer Rolle im Nahen Osten angeboten hatte, ist bekannt. Nachdem er im August im Weißen Haus an einem Gespräch über mögliche Gaza-Pläne mit Trump teilgenommen hatte, galt Blair als wahrscheinlicher Kandidat für Trumps Friedensgremium Board of Peace. Beim damals gerade stattfindenden Labour-Parteitag fing die BBC spontan Reaktionen von aktuellen Parlamentariern auf Blairs mögliche Nominierung ein. Das Bild gemischt.
Feels quite colonial to impose Tony Blair on Gaza.
Blair in Gaza einsetzen, das klingt für mich nach Kolonialismus.
Tony Blair has a lot of experience in the Middle East. If Tony can do it, good luck to him.
Er hat viel Nahosterfahrung. Wenn er das lösen kann, viel Glück. Warum Blair sich dazu berufen fühlt, erklärt BBC-Journalist James Landale.
Tony Blair always saw himself as a peacemaker because of what he did in Northern Ireland.
Seit er maßgeblich am Karfreitagsabkommen in Nordirland beteiligt war, sieht Blair sich als Friedensstifter und wurde damals 1998 in Belfast entsprechend für sein großes Verhandlungsgeschick mit Lorbeeren überschüttet.
This agreement was made possible by the personal negotiating skill of Prime Minister Tony Blair.
Nachdem Blair 2007 als Premierminister zurückgetreten war, wurde er direkt zum Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt, im Auftrag des damaligen Nahostquartetts, bestehend aus den USA, EU, UNO und Russland. Seine Aufgabe, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Doch Blair geriet zunehmend in die Kritik, auch weil er nebenbei über seine weltweit agierende Beratungsfirma Tony Blair Institute for Global Change private Geschäftsinteressen im Nahen Osten verfolgte. Als Blair sich 2015 als Sondergesandter zurückzog, hatte er nicht viel erreicht. Doch BBC-Journalist Landale, der Blair seit Jahrzehnten beobachtet, sieht bei ihm durchaus viele Pluspunkte für die Aufgabe.
I can't think of any other former Western leader who
Er ist der einzige frühere westliche Regierungschef, der das Vertrauen der Amerikaner genießt, das Vertrauen der Golfstaaten und der überhaupt eine Art von Beziehung zu den Palästinensern hat. Inwieweit sie ihm vertrauen, ist unklar. Sie fühlten sich damals, als er Sonderbeauftragter war, benachteiligt. Aber Blair erfüllt einfach viele Kriterien. Die Beteiligung am Irakkrieg an der Seite der USA ohne Mandat der Vereinten Nationen. Viele Briten und Menschen in anderen Teilen der Welt haben Blair nicht verziehen, dass er 2003 Truppen gegen Saddam Hussein losschickte.
I gave the order for British forces to take part in military action in Iraq.
Zwar beendeten die Alliierten Husseins Herrschaft, doch sie ließen ein Land im Chaos zurück. Das sei für Trump im Augenblick offenbar nicht so wichtig, vermutet James Landale.
President Trump is probably not thinking about the Iraq war.
Er denkt nicht an den Irakkrieg, sondern daran, dass Blair ein Dealmaker ist, einer, der ihm das Problem löst.
Tony Blair is a dealmaker, somebody who can get this over the line.
Und wenn Trump auf 1 steht, dann sind das bekanntlich Deals. Allerdings ist der Mann auch wirklich viel beschäftigt, denn neben seinem Engagement im Nahen Osten ist er in den letzten Tagen ja vor allem dadurch aufgefallen, dass er sich gerne Grönland unter den Nagel reißen will.
Seit gestern Abend sind da ja unter anderem auch deutsche Bundeswehrsoldaten auf Grönland, um eine Erkundungsmission zu starten. Da geht es jetzt erstmal darum zu sondieren, wie Grönland vielleicht geschützt werden könnte. Auch um Trump zu vermitteln, hey, uns, die NATO, die gibt's noch. Diese Behauptung, dass Grönland völlig ungeschützt ist, die stimmt einfach nicht.
Ja, weil er das ja gerne mal unterstellt.
Genau, das ist ja offiziell sein Hauptargument, dass Grönland sich nicht selber verteidigen kann. Und wenn er es nicht beschützt, in Anführungsstrichen, also einnimmt, dann würden das Russland oder China machen.
Aber ist das denn überhaupt ein haltbares Argument? Also gibt es da Indizien für, dass China Grönland haben will?
Ist natürlich immer schwer, in die Köpfe von autokratischen Führern zu schauen. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel sagt, er hält es für eher unwahrscheinlich, dass China wirklich so mit Truppen in Grönland einmarschiert. Aber das Land hat wohl durchaus wirtschaftliche Interessen in der Arktis.
We're not gonna have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're gonna do if we don't.
Donald Trump will Grönland haben. Wenn sich die USA die zu Dänemark gehörende Insel nicht holten, dann würden das Russland oder China tun, so der US-Präsident vor wenigen Tagen. Chinas Führung weist die Vorwürfe Trumps wenig überraschend zurück. Die gesamte internationale Gemeinschaft habe ein Interesse an der Arktis, auch China, so die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning. Die Rechte und Freiheiten, in der Arktis tätig zu sein, müssten geachtet werden. Die USA sollten andere Länder nicht als Vorwand nutzen, um ihre eigennützigen Interessen zu verfolgen, so die Sprecherin. Die dänische Regierung und zahlreiche internationale Beobachter sehen keine akute Bedrohung für Grönland durch China. Dänischen Angaben zufolge hat sich seit rund 10 Jahren kein chinesisches Kriegsschiff Grönland genähert.
Was Donald Trump behauptet, dass Grönland quasi umlagert sei von chinesischen und russischen Schiffen, das trifft nicht zu.
Der Politikwissenschaftler Michael Paul, Arktis-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wir haben letztes Jahr feststellen können, dass chinesische eisbrechende Schiffe in größerer Anzahl in der Arktis sich befunden haben. Daraus war abzuleiten, dass China ein klares Interesse an der Arktis signalisiert hat. Aber auch das ist keine direkte militärische Bedrohung, weder für die Arktis noch für Grönland.
Chinas Führung versucht seit Jahren, in der Arktis Fuß zu fassen. Dabei geht es um Rohstoffe, aber auch um strategische Positionierung. Doch die nordischen Länder haben chinesisches Engagement bislang kaum zugelassen, auch auf Druck der USA. In Grönland sind die meisten Versuche chinesischer Unternehmen, sich an Wirtschafts- und Infrastrukturprojekten wie Minen oder Flughäfen zu beteiligen, gescheitert. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen. Wir haben chinesische Investitionen verhindert durch enge Zusammenarbeit zwischen Grönland und Dänemark. Zum Beispiel vor etwa 10 Jahren gab es die Idee, über die Belt and Road Initiative auf Grönland in Infrastrukturprojekte zu investieren. Das ist nicht passiert. Es gibt keine chinesische Präsenz in Grönland. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat das Ziel ausgerufen, China zur polaren Großmacht zu machen. Die Volksrepublik ist wie Deutschland eine Beobachternation im Arktischen Rat. 2018 hat Chinas Führung eine Arktis-Strategie veröffentlicht, bezeichnet sich darin als arktisnahen Staat. Neben den Bodenschätzen und strategischen Investitionen ist die Arktis für China auch wegen der Schifffahrt interessant. Zum einen ist die Route über die Arktis in Richtung Europa kürzer. Zum anderen möchte die Regierung in Peking Seewege diversifizieren. So Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
China hat relativ früh die Arktis zu einem Teil der Belt and Road Initiative gemacht und explizit als polare Seidenstraße bezeichnet. Und das ist eigentlich schon selbsterklärend fast. Also es gehört zu dem System der Seeverbindungslinien, die natürlich China, wenn es zur Weltmacht aufsteigen will, auch entsprechend kontrollieren möchte. Und von denen es abhängt, ob sie dem sogenannten Malakka-Dilemma auch entkommen könnte im Falle einer Blockade des südchinesischen Meeres, wären ja die Zugänge dann auch für die Zuführung von wichtigen Öl- und Gas- und Mineralienzufuhren für China nicht mehr möglich.
Doch kommerziell befahrbar sei die Arktis-Route derzeit noch nicht. China besitze zwar einige Eisbrecher und baue kräftig neue Schiffe, derzeit sei die Volksrepublik bei der Schifffahrt durch die Arktis aber noch auf Russland angewiesen. Das Land hat mit über 40 Schiffen die größte Eisbrecherflotte der Welt und ist anders als China Anrainerstaat.
Russland ist im Augenblick entscheidend, weil es mit der nördlichen Seeroute als Teil der Nordostpassage den einzigen im Augenblick halbwegs kommerziell tragfähigen Seeverbindungslinie bietet. Langfristig wäre China, glaube ich, eher an der transpolaren Route interessiert, weil sie da weniger mit den auch bürokratischen Regeln zu tun hat, die ihnen Russland derzeit auferlegt. Es kostet ja auch einiges, ist Eisbegleitung notwendig, weil das Eis ja nicht zurückgeht, jedenfalls noch nicht in dem Maße, wie es für eine freie Fahrt notwendig wäre.
Auch wenn China beim Zugang zur Arktis auf Russland angewiesen ist, sieht Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik Russland in der Juniorrolle. Die wegen des Ukraine-Kriegs international isolierte Regierung in Moskau sei abhängig von der Wirtschaftsmacht China. So habe die russische Führung einen großen Schritt gemacht, indem sie die beiden wichtigen Häfen der nördlichen Seeroute Wladiwostok und Murmansk für chinesische Schiffe geöffnet habe. Dadurch hat China einen nie dagewesenen Zugriff auf die Arktis.
Auf Grönland haben die Menschen jedenfalls offenbar keine Angst vor China, dafür aber umso mehr vor Trumps Ambitionen. Heute Nachmittag gibt es auf der Insel große Demos gegen Trump. In Dänemark gab es auch Proteste. Da haben tausende Leute dänische und grönländische Fahnen geschwenkt. Ob Trump das beeindruckt, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
Und dann blicken wir zum Schluss noch auf die Ukraine. Dort hat Russland zuletzt vor allem die Energieversorgung angegriffen.
Auch in der vergangenen Nacht. Dabei sind wohl auch wieder Anlagen zur Gasproduktion getroffen worden. Laut dem staatlichen ukrainischen Energiekonzern Naftogaz war das der 6. derartige Angriff innerhalb einer Woche. Die Ukraine erlebt deswegen gerade die schwerste Energiekrise des Krieges und das bei eisigen Temperaturen. Deshalb hat Präsident Selenskyj jetzt angeordnet, dass so schnell wie möglich mehr Strom importiert werden und mehr zusätzliche Energieausrüstung ins Land kommen soll.
Wie sieht es eigentlich aus mit den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine? Da haben wir seit einiger Zeit wenig gehört.
Tatsächlich sind gerade heute ukrainische Unterhändler zu Gesprächen in den USA eingetroffen. Die wollen sich dort laut dem ukrainischen Präsidialamtschef Budanov unter anderem mit natürlich dem US-Sondergesandten Witkoff und Donald Trumps Schwiegersohn Kushner treffen. Da sind sie wieder, ne? Die üblichen Verdächtigen.
Ja, und was soll da jetzt genau besprochen werden?
Dazu hat Präsident Selenskyj gestern was gesagt, und zwar, dass die Delegation versuchen werde, mit den Amerikanern Dokumente auszuarbeiten, die sich auf Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg und den wirtschaftlichen Wiederaufbau beziehen. Falls es da eine Einigung gibt, hofft Selenskyj, dass die USA und die Ukraine diese Papiere dann nächste Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos unterzeichnen können. Zu dem Treffen in der Schweiz wird ja, wie gesagt, auch Donald Trump erwartet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.